Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, was ist ein Kultfilm? Dieser Begriff kommt aus der jüngeren Jugendszene. Und er bezieht sich auf solche Filme, die eine entsprechende Fangemeinde entwickeln. Die Fangemeinde eines Kultfilms zieht sich ihn nicht nur einmal, sondern dutzende Male an. Ja, man weiß von solchen Filmfanatikern, die einen und denselben Film 350 Mal im Kino angeschaut haben. Der Grund, warum sie ihren Kultfilm immer wieder sehen wollen, ist, weil er für sie nicht nur eine spannende, eine interessante und ansprechende Angelegenheit ist, sondern eine Botschaft vermittelt, eine Weltanschauung, ja, ein Lebensgefühl. Der richtige Anhänger eines Kultfilms sagt, dieser Film ist für mich nicht nur ein Film, er ist eine Weltanschauung, er ist eine Philosophie, er drückt mein Innerstes aus. Und wer sich dann diesen seinen Kultfilm wieder und wieder anschaut, der tankt sozusagen dieses Lebensgefühl und diese Weltanschauung von Neuem auf. Ein Außenstehender mag den Einwand formulieren, das ist doch langweilig, immer wieder der gleiche Film. Aber der Anhänger des Kultfilms sagt, nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Jedes Mal ist dieser Film für mich etwas Neues und ich erlebe ihn tiefer und tiefer und nochmals tiefer. Ja, je besser man diesen Streifen kenne, desto mehr bekomme man von ihm mit. Und dennoch, liebe Gläubige, in den seltensten Fällen hält die Begeisterung für einen solchen Kultfilm ein ganzes Leben lang an. Es werden dann doch andere Filme wieder zu Kultfilmen und blenden den bisherigen aus. So ist es nun einmal in der rasanten Zeit, in der wir leben. Und außerdem mag die Häufigkeit, mit der ein solcher Film betrachtet wurde, auch noch so beeindruckend sein, sie wird dann doch überboten durch andere Dinge. Denn es gibt zum Beispiel ein Gebet, ein ganz bestimmtes Gebet, das man unter gläubigen Katholiken als ein Kultgebet bezeichnen könnte und das nicht erst seit einigen Jahrzehnten, sondern seit Jahrhunderten unablässig gebetet wird, wieder und wieder, und an dem diejenigen, die einmal auf den Geschmack gekommen sind, überhaupt kein Genug kennen. Es ist klar, von welchem Gebet ich am Vorabend des Rosenkranzfestes spreche. Ja, unglaublich, wie viel der Rosenkranz gebetet wird. Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Und die ihn beten, sind ganz verschiedene. Die Fangemeinde dieses Kultgebetes ist nicht ein bestimmter Club von ganz gleichgearteten Individuen, sondern es sind alte und junge, sehr junge. Es sind gebildete, hochgebildete und ganz einfache darunter. Heiligmäßige Menschen und solche, die in Sünden verhaftet sind. Doch greifen sie alle zu dieser Kette und damit zu diesem Gebet. Viele haben, wenn sie in die Kirche kommen, gar nichts Eiligeres zu tun, als ihren Rosenkranz hervorzuholen und ihn zu beten. Ja, es gibt ganz offensichtlich ein Geheimnis um dieses Kultgebet. Ein oberflächlicher Blick wenigstens oder der bloße, kalte Blick von außen her kann nicht erklären, was daran denn so attraktiv sei. Die ständigen Wiederholungen des Ave Maria, oft dann noch durch einen sehr monotonen oder leiernden Vortrag unterstrichen. Dazu auch das verhältnismäßig geringe Repertoire an Abwechslungen, die Rosenkranzgeheimnisse klassischerweise 15, erweitert noch durch ein paar andere, neuerdings auch päpstlich empfohlene Geheimnisse. Was also ist es um dieses Gebet? Man kann es nur richtig verstehen, liebe Gläubige, wenn man erstens, da wir schon von Filmen und im Zusammenhang damit natürlich auch von Kameras gesprochen hat, indem man zuerst die Optik richtig einstellt. zweitens den Inhalt dieses Kultgebetes betrachtet und drittens den Rosenkranz in der angemessenen Intention, also der richtigen Gesinnung, betet. Erstens die Optik. Ja, von außen her zeigt sich der Rosenkranz tatsächlich nur als eine immer wiederkehrende Wiederholung von bestimmten Gebeten, von wenigen Gebeten. Doch der echte Rosenkranzbeter tritt in dem Moment, da er den Rosenkranz ergreift, sozusagen in eine andere Welt ein. Er bemüht sich, etwas mit den Augen, mit dem Herzen, mit der Seele eines anderen Menschen zu betrachten. Ähnlich wie man ja den Film durch die Einstellung der Kamera, die bei den Dreharbeiten verwendet wurde, hindurch schaut. Und dieser andere Mensch, der uns beim Rosenkranzgebet seine ganz ureigene Optik verleiht, ist derjenige Mensch, der den reinsten und den klarsten Blick hat, den es hier auf Erden jemals gegeben hat: Maria. In dieser Optik ist keine Trübung durch die Sünde, durch die Unvollkommenheit, durch bestimmte Schwächen und menschliche Gebrechen, durch Vorentscheidungen. Hier wird auch nichts ausgeblendet, was irgendwie unangenehm oder im Augenblick als unpassend empfunden würde. Hier sind nicht die Verwirrungen und Verstrickungen der Leidenschaft, die uns so oft, liebe Gläubige, unseren klaren und einfachen Blick nehmen. Es ist der Blick der Wahrheit und der Liebe. Ja, je mehr der Rosenkranzbeter tatsächlich in diese Optik eintritt und seine eigene menschlich, allzu menschliche Optik sich bemüht, hinter sich zu lassen, tut sich ihm wirklich eine neue Welt auf. Ja, bemüht er sich gar nicht darum, sondern absolviert er nur pflichtgemäß seine 53 Ave Maria, so kommt das nicht zustande, was der Rosenkranz eigentlich ist. Also auf die Optik kommt es an, auf den Blick derjenigen, durch die hindurch gleichsam wir die Lebensgeheimnisse unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus betrachten. Und damit wären wir auch schon beim zweiten Punkt, der Inhalt. Herr Rosenkranz ist in erster Linie, und das ist von der Kirche und von den Päpsten schon unzählige Male gesagt worden und wird doch von so vielen Gläubigen so wenig beherzigt. Der Rosenkranz ist eben in erster Linie betrachtendes Gebet. Er ist weder ein bloß mündliches Gebet, eine Bitte, weshalb es übrigens auch falsch ist, beim Rosenkranz etwa den zweiten Teil des Ave Maria mit großer Inbrunst und Leidenschaftlichkeit immer hervorzuheben: Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde. Nein, er ist nicht in erster Linie Bittgebet, sondern dieser Text, der gesprochen wird, dient gleichsam wie ein Glockengeläut dazu, unsere Seele in die richtige Atmosphäre, in die richtige Befindlichkeit zu versetzen, damit wir den Inhalt dieses Gebetes umso klarer und umso fester in den Blick bannen können. Herr Rosenkranz ist kein Bittgebet, sondern betrachtendes Gebet. Er ist aber auch nicht eine Meditation, wie man sie aus dem fernöstlichen Bereich kennt. Da wird dann auch, etwa in der buddhistischen Meditation, eine neue Optik angenommen. Aber diese Optik richtet sich nicht auf einen bestimmten Gegenstand, sondern die Kamera ist gleichsam ins Leere gestellt. Sie zeigt das Nichts. Beim Rosenkranz umfasst die Kamera die Lebensgeheimnisse Jesu Christi. Seine Ankunft vom Himmel, im Augenblick der Empfängnis, seine Geburt, die Geheimnisse seiner Kindheit, vor allem sein Leiden und Sterben und dann auch die Verherrlichung, den Triumph des Erlösers in den glorreichen Geheimnissen. Selbstverständlich, liebe Gläubige, wir kennen diese Lebensgeheimnisse unseres Herrn schon. Aber zugleich kennen wir sie eben noch nicht. Wir haben vielleicht ein paar Informationen im Kopf, aber selbst diese wenigen Informationen sind oft noch nie wirklich ins Herz und in unser Gemüt gedrungen und haben uns damit zutiefst geprägt und uns wahrhaft ein neues Lebensgefühl, nämlich das Lebensgefühl der Gnade, geschenkt. Der Rosenkranz will, gar nicht unähnlich dem Kultfilm, uns immer dasselbe vorführen, damit wir uns sozusagen einschwingen, eine Botschaft empfangen, eine neue Weltsicht, ein anderes, ein höheres, ein heiliges Lebensgefühl, das nicht nur ein leeres Gefühl ist, Schall und Rauch, bald wieder verklungen, sondern im Gegenteil, das uns dazu führt, dem Willen Gottes bis ins Letzte getreu und gehorsam zu sein. Es ist das Lebensgefühl der wahren und echten Gottes- und Nächstenliebe. Dass wir diesen Inhalt des Rosenkranzes richtig in den Blick nahmen, dafür ist es nötig, liebe Gläubige, dass wir auch aus anderen Quellen schöpfen. Man könnte sagen, den Rosenkranz kann nur richtig beten, wer eben nicht nur den Rosenkranz betet. Man muss auch schon einmal wieder in der Heiligen Schrift nachlesen, was es mit den einzelnen Rosenkranzgeheimnissen auf sich hat. Man muss auch die anderen Ereignisse des Heiles immer tiefer kennen, denn hier hängt ja, wie wir wissen, alles miteinander zusammen. Es begreift zum Beispiel tatsächlich mehr von der Kreuzigung Christi, wer sich auch einigermaßen mit den Opfern des Alten Testamentes oder mit den Prophetien über den leidenden Herrn vertraut gemacht hat. Und so ist es auch mit den anderen Geheimnissen des Rosenkranzes. Nehmen wir doch einmal wieder das Neue Testament und lesen wir die Szene der Verkündigung Mariens, bevor wir das entsprechende Gesetz dann beten. Wir werden es mit wacherem und erfüllterem Blick betrachten können. Und unbedingt zum Rosenkranzgebet gehört ebenfalls die Teilnahme am kirchlichen Gottesdienst, vor allem der Heiligen Messe. Und auch, damit wir lauteren und liebevollen Herzens beten können, der Empfang des Bußsakramentes. Denn dann, wenn wir von den Sünden, von den Lasten befreit sind, schwingt sich unsere Seele viel leichter und viel intensiver auf zum Gebet und zur Betrachtung. Und damit sind wir dann auch beim dritten Punkt, auf den es so sehr ankommt, angelangt, bei der Intention, das heißt der Gesinnung, mit der wir den Rosenkranz beten sollen. Man mag sich noch so sehr um eine gute Optik und auch um eine Vertiefung des Inhaltes bemühen. Liebe Gläubige, die Intention des Rosenkranzgebetes ist nicht, etwas zu erleben, etwas erkennen zu wollen, sondern sie ist in erster Linie die Verherrlichung Gottes gemeinsam mit Maria, durch Maria und damit auch ein Gebet für das Heil der unsterblichen Seelen. Manchmal hört man von Menschen, ja, ich bete den Rosenkranz gerne, um ruhig zu werden. Tatsächlich kann das Rosenkranzgebet natürlich diese angenehme Nebenwirkung haben, aber das kann nicht der erste Grund für das Gebet sein. Hier ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Rosenkranz und dem Kultfilm. Wenn ich den Rosenkranz bete, dann geht es eben nicht in erster Linie um mich, sondern um ein gewaltiges Unternehmen zur Ehre Gottes und auch zur Rettung der Welt. Dafür ja auch hat die Gottesmutter selbst so oft zum Rosenkranzgebet aufgerufen. Dafür haben die Christen ihn in der äußersten Bedrängnis eingesetzt, so zum Beispiel im Jahre 1571 bei der Gefährdung des christlichen Abendlandes damals durch die Türkengefahr. Da war es das Anliegen, dass die wahre christliche Religion hier erhalten bleibe, dass Gott weiterhin, so wie er sich uns geoffenbart hat, im Abendland verherrlicht und die unsterblichen Seelen vor dem Untergang gerettet werden. Und bekanntlich war das Rosenkranzgebet in dieser heiklen Lage des christlichen Abendlandes überaus erfolgreich. Daher auch ist das morgige Fest eingeführt worden. Dennoch, das Rosenkranzgebet hat für uns, modern ausgedrückt, einen Kultstatus. Und wenn wir ihn beten, ihn täglich beten, ihn richtig beten, dann, liebe Gläubige, wetzt er sich keineswegs ab Der Rosenkranz entleert sich nicht, sondern er wird im Gegenteil immer kraftvoller. Er verändert unser Leben. Er verbindet uns mit der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und durch sie mit ihrem Sohn, führt uns so hinein in die Wunderwelt der Wahrheit, die Wunderwelt der Gnade und der Liebe des dreifaltigen Gottes. Also betet den Rosenkranz, betet ihn richtig und betet ihn möglichst täglich. Dann werdet ihr sehen, was es mit diesem Kultgebet der katholischen Christenheit auf sich hat. Amen.